Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Warte ganz kurz, ich muss da nur kontrollieren, ob das... Es läuft nämlich der Timer nicht. Aber gut, der ist jetzt da oben.
Ja, rechts oben bei People. Ja.
Passt. Federlamm. Geht nochmal los.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Ultracycling-Podcast, der frisch aus der Dusche kommt.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, ganz wilde Episode heute. Also das kann jetzt ganz groß werden oder es wird so richtig schlecht.
Ich muss sagen, so unvorbereitet wie für die Episode heute war ich schon sehr lange nicht mehr. Wir haben es ja verschoben.
Mehrmals.
Es ist jetzt spät am Abend. Und Flo, ich habe da vorher gerade geschrieben, ich bin jetzt mit einer Stunde Verspätung endlich am Heimweg. Dann hast du gesagt, verschieben wir es gleich noch eine Viertelstunde, du bist gerade duschen. Und jetzt bitte erklär mir, ob ich das richtig gehört habe. Ich steige ein in unsere Plattform, deine Webcam läuft bereits, aber du bist nicht da. Und ich höre Wassergeplätscher. Kann sein, dass du wirklich noch in der Dusche gestanden bist und die Tür offen war?
Ich war tatsächlich noch in der Dusche, ja. Ich bin auch erst, also irgendwann einmal wollten wir um 19 Uhr starten. Irgendwann einmal wollten wir sowieso am Montag das aufnehmen. Jetzt ist es Mittwoch, letzter möglicher Tag, weil morgen muss der Podcast geschnitten werden, damit er am Freitag um 0 Uhr online gehen kann. Ja, dann habe ich heute am Nachmittag getrödelt, dann habe ich beschlossen, jetzt gehe ich raus und mähen. Und dann ist es mit dem Training auch so spät geworden, dann bin ich um 20:30 vom Radl runter, noch duschen gegangen, also abschwitzen, absitzen, dann bin ich duschen gegangen. Und jetzt habe ich neben mir noch ein Müsli stehen, weil ich so einen Hunger habe.
Aber ich finde es gut, dass du duschen gehst, wenn du bereits online bist.
Naja, ich habe gedacht, dann brauche ich mich nachher nur mehr hersetzen.
mit dem Müsli. Und immer sagen, ich habe halt auch einen wüden Tag hinter mir. Ein kurzes Training, heute so quasi Ruhetag oder Recovery-Tag in der Früh. Dann war ich auf unserer Baustelle, der jetzt bald zu Ende sein wird. Wir sind auf der Zielgeraden, wir sind quasi, um beim Ram die Analogie zu finden, aus den Appalachen schon draußen, aber die letzten Kilometer ins Ziel, wo man scheinbar das Gröbste schon hinter sich hat, können sie noch mal richtig ziehen. Das ist der Status Baustelle.
Und bei einer Baustelle noch richtig ins Geld gehen. Beim Ram hast du das ganze Geld schon vorher ausgeben.
Ja, richtig. Und ja, jetzt habe ich einen Vortrag gehabt im Lendhafen Graz für die Stadt Graz. Da waren so 100 Besucher, Besucherinnen. Das war echt cool. Und das hat jetzt natürlich schon ein bisschen länger gedauert mit Plaudern, Fotos machen. Und ja, jetzt bin ich so spät heimgekommen. Ich war noch nicht duschen. Ich habe noch nichts gegessen, aber ich habe dir jetzt beim Duschen zugehört und beim Essen zugeschaut. Das war für meine Moral perfekt.
Ja, und jetzt kann ich es ja auch zugeben, wenn ich sage Müsli, dann meine ich so ein arges Schokoteil, das eigentlich mehr ein Dessert ist, also ein richtiges Müsli. Aber es hat schnell gehen müssen und das ist es jetzt geworden.
Ich habe das Leuchten in deine Augen gesehen. Ich freue mich für dich. Ja, reden wir über Radfahren, oder?
Ja, reden wir über Radfahren. Ich habe nach meinem schändlichen DNF letztes Jahr bei den österreichischen Gravel-Meisterschaften, habe ich mir gedacht, ich probiere es heuer noch einmal und stehe am Sonntag bei dem Wörthersee-Gravel am Start. Und gestern ist das Mail gekommen, das sind jetzt auch die österreichischen Meisterschaften. Aber bewusst und absichtlich, also lieber Philipp, falls du zuhörst, gell, fahre ich nicht bei den österreichischen Meisterschaften mit. Also ich löse keine Tageslizenz und fahre einfach nur so beim Wörthersee Gravel mit und schau, was passiert. Ich hoffe, ich komme ins Ziel.
Ist das jetzt so kurzfristig verlautbart worden, dass das Rennen die ÖM ist, oder hast du es jetzt bemerkt und es war eh schon immer klar, weil das finde ich jetzt ein bisschen sehr kurzfristig?
Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe jetzt nicht die Ausschreibung super genau studiert, weil das für mich eh kein Thema ist, weil ich keine Lizenz habe und jetzt nicht so ambitioniert bin. Ich wollte es letztes Jahr schon fahren, letztes Jahr war es sofort ausverkauft, da habe ich es verschlafen. Heuer war ich ganz früh dran. Und ja, freue mich schon drauf.
Ist das auch Teil der Gravel Series, wo letzte Woche in Italien das Rennen war, das Hills Gravel?
Da kenne ich mich zu wenig aus. Also es ist jedenfalls ein UCI Gravel Rennen. Man kann sich für die WM qualifizieren. Ich glaube, die Top 25% in der Altersklasse, aber das ist auch für mich kein Thema. Aber ob das jetzt zu der Serie, wo das Hills Gravel war, dazu gehört, das weiß ich nicht.
Hast du das letztes Wochenende ein bisschen mitverfolgt? Ich habe nämlich in den sozialen Medien extrem viel Fotos gesehen von dreckigen Gesichtern.
Ich wollte gerade sagen, also mir kommt vor, mein komplettes Instagram war dort bei diesem Rennen. Also total random Leute, von denen ich das gar nicht erwartet habe, die ich überhaupt nicht am Schirm gehabt habe. Und plötzlich waren gefühlt alle in Italien bei dieser Schlammschlacht.
Ja, ich habe das auch im Vorfeld nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das hat es ja zum ersten Mal gegeben und ich habe es im Nachhinein gar nicht verstanden, warum das so super ist. Aber man weiß natürlich vorher nicht, wie das Wetter werden wird, aber habe das sehr gern angeschaut, wie sie alle da gefeiert und zelebriert haben mit diesem Matschgesicht und dem Rad, das wahrscheinlich dementsprechend gleich ausschaut, wo der schöne Antrieb wieder versaut ist und so, wo man sich sehr viel pflegen darf. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich schon jetzt auf mein erstes Rennen, das auf einer Straße hoffentlich stattfindet, weil beim Unknown Race wissen wir nicht genau, wie die Strecke sein wird, aber es wird Großteil Asphalt sein.
Hoffen wir es, ja. Also ich habe jetzt noch, wie das so ist, last minute mein Gravelbike natürlich zum Mechaniker unseres Vertrauens gebracht und mir ist es, ich habe es ja im Trainingslager mitgehabt in Marokko und mir ist es dann schon so ein bisschen komisch vorgekommen, gell? Also so die Kette läuft nicht mehr so richtig rund und dann die letzten zwei Tage habe ich dann nicht mehr im Gravel fahren können, sondern bin nur mehr auf Asphalt gefahren, weil die Kette komplett die Spannung verloren hat und so einfach so richtig durchgehängt ist und sobald es unter der kleinsten Bodenwelle einfach vorn vom großen Kettenblatt runtergehüpft ist und ja, habe ich mir gedacht, da hat's was. Meine Hoffnung war einfach nur, dass ich so viel Watt getreten habe im Trainingslager, dass die Kette einfach nur lang geworden ist. Aber so lang habe ich gedacht, das ist auch ein bisschen komisch. Und ja, es ist einfach die Schraube im Schaltauge so locker geworden, dass ich das einfach die Spannung verloren hat hinten. Das Schaltwerk hat einfach die Spannung nicht mehr gehabt auf den kleinen Gängen. Auf den großen Gängen ist eh gegangen. Aber ja, das haben wir gerichtet. Und dann hat er natürlich gleich festgestellt, dass das Tretlager komplett im Arsch ist, dass der Steuersatz komplett im Arsch ist. Und weil es natürlich ein Canyon ist und die ihre eigenen Durchmesser haben, kriegst du es nicht einfach so, den Steuersatz, und den hat er nicht lagernd, und dann musst du es bei Canyon bestellen. Und seit gestern sitze ich auf meiner Post-App in der Hoffnung, dass dieser Steuersatz rechtzeitig kommt, weil optimistisch wie wir waren, haben wir den alten, der schon, also komplett am Ende war, da war nur mehr eine Kugel drin im Kugellager, die anderen waren einfach zerstoben. Aber den haben wir natürlich weggeschmissen, aber den hätten wir jetzt noch brauchen können, zumindest, dass es für Sonntag geht. Aber gerade vorher, um 20.22 Uhr, habe ich die Nachricht gekriegt, Zustellung voraussichtlich morgen. Und jetzt hoffen wir, dass sie das noch rechtzeitig ausgeht für Sonntag. Im hinteren, im Schaltwerk, diese kleinen Röllchen, diese Jockey Wheels, die sind auch, da sind die Lager auch komplett hin, die gehen auch recht hin und her, deswegen schaltet es nicht mehr so exakt. Da muss man immer ein bisschen mit sehr viel Gefühl schalten.
Die Umlenkrollen, oder? Im Schaltkäfig. Genau.
Ja. Und die werden nicht mehr rechtzeitig kommen. Das hat sich schon abgezeichnet.
Kann man sagen, dass du immer Pech hast, oder brauchst du das vielleicht unterbewusst, dass es ein bisschen so Action ist vor den Rennen?
Ja, also ich habe schon gewusst, dass es ein bisschen eine Liebe braucht, das Radl. Und nach dem Trainingslager bin ich halt nicht am Gravelbike gesessen. Ich bin hauptsächlich drinnen oder am Rennrad gesessen. Und dann ist es so schnell dahergekommen. Der März war irgendwie so kurz. Nach dem längsten Februar aller Zeiten war der März irgendwie in einem Wimpernschlag vorbei. Und auf einmal steht das Rennen vor der Tür.
Weißt du noch, wie man in Borrego Springs vorm Ram eine alte Kette wieder aus der Mülltonne geholt haben, weil
ja.
Kettentausch, alte Kette entsorgen, neue Kette auflegen, merken, dass es nicht funktioniert, weil das Kettenblattl auch schon kaputt war und dann nochmal in der Mülltonne gesucht und die alte Ketten, die Auskleideketten aufs Auskleidekettenblatt und das hat wieder perfekt funktioniert. Vielleicht so ist dein Steiersatz auch nochmal aus der Mülltonne
ja.
Aussuchen.
Also er hat ja auch schon, er hat einwandfrei gelenkt, gell? Aber er hat halt auch schon so ein bisschen Geräusche gemacht. Gell? Aber ich meine, man ist ein Gravelbike, da habe ich gedacht, da ist ein bisschen Staub drin und wird schon, gell? Aber dass einfach im Kugellager nur mehr eine Kugel drin war, ein Kügelchen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber nachdem ich also eh schon beim Mechaniker war, habe ich gleich auch das Rennradl, mit dem ich beim Unknown am Start stehen werde, da habe ich auch alle Lager getauscht, alle Lager nachgefettet und das ist top in Schuss jetzt. Jetzt habe ich noch zwei neue Mäntel bestellt, die werden wohl rechtzeitig kommen, da ist jetzt noch 2 Wochen Zeit und dann habe ich zumindest beim Unknown schon 2 Wochen vorher das Radl fertig.
Erzähl mir bitte noch ein bisschen was vom Wörthersee Gravel. Weißt du, ich bin bei Gravel-Rennen generell nicht so gut informiert, weil ich einfach dort nicht dabei bin. Jetzt verfolge ich es ja nicht so intensiv mit, aber Distanz, Höhenmeter, ungefähre Herausforderung, die da auf die zukommt.
Die große Runde, die ich mir vorgenommen habe, sind 136 Kilometer, 1500 Höhenmeter. Und ich kann es jetzt nicht sagen, wie die Strecke genau wird, weil sie sich im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja die Sieger auf Rennradeln gefahren sind. Also da war relativ geringer Gravelanteil, ich glaube das Wetter war auch ganz in Ordnung und da sind die schnellsten Straßenprofis waren da auch am Start. Die sind mit normalen Rennrädern gefahren, sogar mit Aero-Laufrädern. Und heuer haben sie es geändert, aber ich kann es noch nicht sagen, jetzt auf Strava schaut schon nach einem deutlich größeren Gravel-Anteil aus, aber ich werde mir das dann vor Ort anschauen, einmal eine Runde drehen, also es sind 3 Runden zu 44 Kilometer.
Mit welcher Zeit rechnest du ungefähr? Ich kann mir da gar nicht vorstellen, ich meine, voriges Jahr hat der Sebastian Schönberger
gewonnen.
Und das war ein richtig arges Rennen. Da war, ich weiß nicht, welcher Schnitt da gefahren worden ist, aber.
Ja, also, ich glaube, das war in irgendeinem Newsletter, die so eine Statistik gesehen, so eine Normalverteilung. Und die allermeisten sind innerhalb von 4 Stunden ins Ziel gekommen. Also, es war extrem schnell. Ich weiß nicht, ob das auf der neuen Strecke jetzt möglich sein wird. Keine Ahnung. Bewegen wir jetzt auch nicht am besten im Feld und ich weiß nicht, wenn es da am Start extrem schnell losgeht, dann bin ich auch sicher keiner, der da lange in einer Gruppe drin sein kann am Start. Also muss man schauen, wenn ich eine gute Gruppe erwische, wie schnell ich sein kann, werden wir sehen.
Aber das war dann so ein Schnitt in der Größenordnung von 33, 34 km/h ungefähr und es ist für die Durchschnittsgeschwindigkeit der Durchschnittsteilnehmer schon unglaublich ist. Das war jetzt nicht die Siegergeschwindigkeit. Also das ist echt wie ein schneller Radlmarathon.
Ja, also war letztes Jahr extrem schnell. Schau mal, wie es heuer ausschaut. Ja,
ja, ich hoffe, dass du die durchschnittliche Durchschnittsgeschwindigkeit nicht nach unten drückst.
Schauen wir mal, ich möchte einfach nach letzten Jahr, ich möchte einfach finishen und nicht 3 Botschen in Armrennen auf 40 Kilometer haben. Das wäre schon mal gut. Die Reifen sind super benannt, Dichtmilch habe ich nachgefüllt. So gesehen bin ich bereit.
Werbung.
Wir haben in unserem Podcast regelmäßig Werbung für deine Vorträge. Mir ist da aufgefallen, die sind doch sehr österreichlastig. Hast du in Deutschland keine Fans oder warum? Oder versteht die dort keiner?
Doch, doch. Ich werde immer wieder gefragt, hey bitte, wieso kommst du denn einmal nach Deutschland? Und deswegen freut es mich jetzt wirklich, dass wir die ersten paar Termine für eine kleine Deutschland-Tournee auf die Beine gestellt haben. Im Herbst kommen hoffentlich noch weitere dazu. Aber am 24. April in Regensburg, am 25. April in Dresden und am 26. April in Leipzig ist es soweit. Und da freue ich mich echt schon wirklich drauf, dass ich mal in Deutschland nach längerer Zeit wieder zu Besuch bin. Und ich hoffe, wir sehen uns dort, wenn ich ein bisschen was erzähle von Transcontinental Race und ein paar Rückblicke zu RAM und 24-Stunden-Rekord. Und dann haben wir natürlich noch Zeit zum Plaudern und zum Austauschen.
Werbung Ende.
Wie geht's eigentlich deinem Setup, weil deine Ausrüstung, ich habe letztens von dir das Foto bekommen, du hast einen neuen Aufleger und du schickst mir beinhart ein Foto von einem Aero-Aufleger und du hast vor Wochen schon mal gesagt, das Thema beschäftigt dich, weil Aero-Lenker und Vorbau-Lenker-Kombi, wie man es heutzutage so oft sieht und selber irgendwie auch schon erlebt haben, und wie schwierig es ist, da einen passenden Aero-Aufleger drauf zu geben, der einfach passt oder der einfach überhaupt funktioniert, der da befestigt werden kann. Und dann schickst du mir einfach ein Foto. Ich habe mir gesagt, jetzt kommt eine technische Errungenschaft, eine Innovation, irgendwie ganz was Cooles. Und dann siehe ich drauf einen Synthase, der mindestens aus den 90er Jahren ist, wenn nicht noch älter. Und dieser Synthase-Aufleger, ich weiß noch, ich habe vom ersten Race Across America 2009, ich habe den Wolfgang Fasching kennengelernt, der 8-mal bei dem Rennen mitgefahren ist, der 3-mal gewonnen hat, der die absolute Größe ist in Österreich, wenn es ums Race Across America geht. Und der hat mir freundlicherweise ja ein bisschen Tipps gegeben. Wir haben geredet, ich habe echt mich super unterhalten können mit ihm. Er war super freundlich, super hilfsbereit. Und er hat mir sogar ein bisschen so in seine Ausrüstung geschenkt, weil er mit dem Radfahren aufgehört hat. Und das, was er mir geschenkt hat, war ein alter Synthase-Aufleger, mit dem er schon viele Rams gefahren ist, den ich dann bei meinem allerersten Ram 2009 verwendet habe. Und ich glaube, seit 2011 oder so gibt es ein neues Modell. Und jetzt kommst du daher mit deinem tollen neuen Aufleger, der exakt der gleiche ist wie der Wolfgang Fasching in die 90er Jahre gefahren ist. Bitte, was ist da los?
Ja, also
warum?
Er ist auch schon wirklich extrem alt. Ich habe mir den gekauft für meinen ersten Glocknerman. Und das ist da, ich bin gerade auf der Webseite, den gibt's gar nicht mehr. Also auch nicht mehr einen, der so ähnlich ausschaut.
Natürlich nicht.
Der ist also wirklich so ganz klassisch in L-Form, also einfach ewig lang gerade vor und dann vorne an der Spitze ein bisschen aufgebogen. Und er ist auch nicht für 31,8 mm Lenker optimiert, sondern
noch für die ganz dünnen alten Lenker, und da gibt es einen Adapter.
Genau, und den Adapter habe ich.
Ja, den habe ich auch vom Wolfgang bekommen damals.
Und ich habe ja für mein Zeitfahrrad, da habe ich mir ganz viele Spacer gekauft in allen Längen, also von 20 mm bis 60 mm, um da irgendwie mit der Position ein bisschen zu spielen. Und die ganzen Spacer passen nicht, weil die Spacer und der Adapter, die sind nicht kompatibel. Das heißt, ich muss jetzt einfach mit dem fahren, was ich habe. Aber ich habe den damals, also wann war das, 2007, 2009 irgendwie, wie ich mir den gekauft habe, habe ich extra den genommen, weil er der längste war, den es damals gegeben hat. Weil ich habe recht lange Unterarme und so die anderen, die getestet habe oder die in der Hand gehabt habe, die waren einfach so kurz, dass sie am Mitte-Unterarm an der Elle irgendwo aufgehört haben, und da habe ich einfach nie eine gute Position gefunden. Und der ist extrem lang. Geht fast bis zum Ellbogen Gelenk, und da habe ich echt eine super Position. Und zuletzt habe ich den ausgepackt gehabt, wie Bikepacking-mäßig nach Barcelona gefahren bin, habe ich ihn montiert und zuletzt in Ruanda. Und da in Ruanda habe ich eigentlich beschlossen, ich fahre nicht mehr mit Auflieger. Bin dann auch das Three Peaks super ohne Auflieger gefahren. Und jetzt vorm TCA habe ich mir gedacht, jetzt probiere es einfach nochmal mit Auflieger. Ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Ich werde das jetzt beim Unknown testen. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Und wenn nicht, dann es sind 4 Schrauben, dann ist es auch schnell wieder abmontiert.
Es könnte sein, ich muss da jetzt im Radkeller bei mir schauen, in einer Kiste, die ganz weit unten steht, dass ich sogar noch ein paar Spacer habe für deinen alten Aufleger im kleinen Lenkerdurchmesser, dass du dann ein bisschen höher kommst, wenn ich das machen sollte, kann ich gerne
nachschauen. Nein, ich bin jetzt auf 45, 50 Millimeter und ich fahre jetzt seit einer Woche damit und ich habe echt eine super Position. Also es ist, wir haben es eh schon mal besprochen, ich war beim Bikefitting beim Andy Giegel und da hat er mich zwar ohne Auflieger eingestellt, aber irgendwie passt die Position jetzt mit dem Aufleger echt so gut, weil wie ich nach Barcelona gefahren bin, da habe ich ihn kaum benutzt, einfach weil ich nicht gut drauf gesessen bin. Ich habe dann sogar ein bisschen einen offenen Hintern gekriegt, weil ich die Badehose auf der Arschrakete getrocknet habe und dann bin ich immer wieder angestoßen hinten und dann ist mein Arsch nass geworden und dann haben wir gedacht, rucke ich ein bisschen vor. Bin den ganzen Tag so ein bisschen weiter vorgerutscht gesessen und dann habe ich einen offenen Hintern gehabt. Dann bin ich noch weniger gern am Auflieger gefahren. Und in Ruanda hat es einfach die Strecke nicht wirklich hergegeben, dass du viel Auflieger fährst, weil die Gravel-Passagen waren recht rough und so waren wir dann eigentlich froh am Asphalt, dass man nicht unbedingt in die Aero-Position geht. Und so habe ich gedacht, jetzt gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Und wenn er super funktioniert und fürs TCR vielleicht gibt's dann sogar ein Upgrade von meiner Seite. Vielleicht kaufe ich mir dann sogar einen neuen.
Ich habe ja viele Jahre Synthase als Ausstatter und Sponsor gehabt, gell? Und es ist jetzt, das ist, was jetzt kommt, ist keine Werbung, das ist nur ein Blick zurück. Und ich muss sagen, Synthase hat immer schon, finde ich, das Image gehabt, die sind zeitlos, die überstehen Jahrzehnte, also die Produkte an sich, aber die Firma. Und den Aufleger gibt's, also das ist wirklich, ich finde super, dass du den, in Wirklichkeit finde ich es genial, dass du sowas fährst, weil die ganzen modernen Sachen, die so speziell sind und vor allem die voll integrierten Cockpits, ich finde es einfach keine gute Entwicklung und auch die von der Praktikabilität, ich meine, der Aufleger ist mit 4 Schrauben befestigt und in 3 Minuten hast du ihn herunten. Und du kannst in 3 Minuten eine Erhöhung eingeben und deine Position komplett ändern, ohne dass irgendwie Kabel innen verlegt sind oder so. Und das war beim Ram auch, da habe ich Rückenschmerzen gehabt und innerhalb von 5 Minuten Pause sind die Imbusschlüssel und die kleinen Schrauben durch die Luft geflogen und irgendwie am Asphalt gegen und es war ein bisschen hektisch, aber in 5 Minuten war zum Beispiel der Vorbau gedreht nach oben und ich habe die Position erhöhen können, weil ich halt aus irgendeinem Grund für ein paar Stunden die Position ändern habe müssen, bis dann die Wirbelsäule oder die Lendenwirbel wieder passt haben. Und ich muss sagen, heute, ich krieg so oft die Frage, mit meinem Specialized, mit dem SL8, wo eigentlich original diese Lenker-Vorbau-Kombi drauf ist, super aerodynamisch. Und wenn man die Position findet, ist es eine super Sache. Aber du kannst jetzt absolut nichts umstellen, null. Und wenn du was umstellst, hast du es immer komplett Bremse öffnen, Bremsflüssigkeit, Züge rausnehmen, die Bremsleitungen rausnehmen, danach neu einfällen und wieder entlüften. Das ist ein Tagesprojekt, was sonst 5 Minuten dauert hat. Und der Giegelmeier Andi hat uns in der Podcast-Folge auch erzählt, dass sie auch, wenn du deine Position eingestellt hast, die wirklich gut passt, dann könntest du dir sicher integriertes Cockpit zulegen, das dann für dich passt und du wirst da Freude haben damit, aber es kann sich jedes Jahr deine körperliche Verfassung so ändern, dass du vielleicht die Position ändern musst. Und ich bin wirklich ein Fan von alten 31,8 mm Lenkern, die du drehen kannst, nach oben, nach unten, wo du den Winkel verstellen kannst, wo du einen Aufleger in ein paar Minuten montiert oder demontiert hast. Und ja, also Gratulation zu deinem 90er-Jahr Aufleger, finde ich großartig.
Ja, also ich hab das eh auch schon erzählt, ich habe ja mein Standard, mit dem ich jetzt herumfahre, das habe ich ja selbst aufgebaut. Da habe ich auch bewusst eine Vorbau-Lenker-Kombi gewählt, weil man da einfach diese Möglichkeiten hat, jetzt zwar mit integrierten Zügen, was es ein bisschen schwieriger macht, aber du kannst im Vorbau ändern, die Länge, den Winkel, und viele integrierte Cockpits auf jetzt handelsüblichen Rädern sind meistens noch mit recht breiten Lenkern. Ich fahre jetzt inzwischen an 38 mm Lenker, habe jetzt schon ein bisschen herumprobiert mit einem 36er. Das ist dann jetzt wieder mit den Aufliegern, dann wird es schon sehr eng, aber so geht's ganz gut. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, und alle machen im Bogacar die kurzen Kurbeln noch, aber dass er auf seinem Colnago bis vor 2 Jahren mindestens noch auch klassisch Vorbaulenker-Kombi gefahren ist, das hat ihm irgendwie keiner nachgemacht.
Vielleicht machen dir das jetzt die Leute noch.
Ja, vielleicht werde ich zum Trendsetter, aber was ich komplett, was auch Teil des Projekts jetzt war die letzte Woche, nachdem ich beschlossen habe, den Auflegern noch eine Chance zu geben, bin ich drauf gekommen, dass der Lenker, den ich verbaut habe ursprünglich, nicht zugelassen ist für Aufleger. Und also es ist echt extrem dickes Carbon da rund um die Aufnahme. Rechts und links davon geht's lang, rund, weiter, extrem dickes Carbon. Es wäre wahrscheinlich schon gegangen, aber irgendwie denke ich mal, wenn man beim DCR der Lenker bricht, wegen so einer Dummheit, einfach weil ich einen Vorbau auf einen Lenker draufschraube, wo der nicht zugelassen ist für Auflieger, das wäre einfach ein unnötig dummes Risiko. Und deswegen habe ich jetzt einen runden Lenker, was gar nicht so einfach ist, mit 31,8 mm Klemmung, der zugelassen ist für Aerobars, weil es gibt 1000 Lenker und jeder Hersteller verkauft da deine eigenen Aerobars, und die wenigsten kann man mit Spacern arbeiten. Also die meisten Aero-Lenker, wo sie Aerobars dazu verkaufen, die schraubst direkt am Lenker an und da gibt's keine Spacer, keine Erhöhungen. Und das war jetzt ein bisschen ein Projekt, also einen Lenker finden mit 38 mm Breite, einen ordentlichen Flair, einer runden Aufnahme und dann noch zugelassen für Aerobars. Das war ein langes Projekt, aber jetzt habe ich es. Und den alten Lenker, der ja eigentlich ursprünglich sowieso ein Gravel-Lenker ist, der ist jetzt auf meinem Gravelbike drauf, weil da habe ich jetzt nicht vor, noch einmal mit Aufliegern zu fahren. Und wenn, dann muss ich es wieder umfahren.
Das war auch bei den Synthase-Lenkern immer so großartig, weil ich fahre jetzt noch einen zum Beispiel auf meinem TCR-Bike, weil die Synthase-Lenker haben so eine Verstärkung einlaminiert, wo eben dann der Aufleger draufgeklemmt werden darf. Weil mir ist das nämlich einmal passiert, ich habe einen normalen Lenker genommen, habe einen Aufleger draufgeklemmt und da ist mir tatsächlich das Carbon kaputt geworden. Ich habe das erst dann gemerkt, wie ich den Aufleger wieder demontiert habe, dass da unten wirklich eine Delle war. Es ist nichts gebrochen, zum Glück, aber es war wahrscheinlich gefährlich. Und das ist eben wirklich, wirklich zum Aufpassen. Also auch wenn das Carbon, glaube ich, dick oder stabil erscheint, es kommen dann doch irgendwie Kräfte zustande und das steht auf keinen Fall dafür. Und deswegen war ich auch so skeptisch, weil falls jetzt dann wieder jemand nachdenkt, zum Beispiel so integrierter Lenkervorbau, wie bei meinem Specialized Tarmac SL8. Ich habe da von so einem chinesischen Online-Shop einmal einen Link gekriegt, ich glaube, das habe ich dir sicher schon mal erzählt, ja, wo man dann so Aero-Bars bestellen kann, die dann eben auf diesen flachen Lenker, auf den Aero-Lenker draufpassen. Aber ich habe den einfach nicht vertraut, und vor allem war das trotzdem extrem teuer, hat monatelang Lieferzeit gehabt und es war ein Produkt in diesem Online-Shop mit, es waren 5 Fotos, damit du das anschauen kannst, aus allen möglichen Perspektiven, und immer wenn du auf ein anderes Foto geklickt hast, hat sich der Preis verändert, als wären es 5 unterschiedliche Modelle, aber es war immer das gleiche Modell, der Preis war immer anders, das hat extrem unseriös ausgeschaut und ich habe mir gedacht, dort bestelle ich sicher nichts. Und ja, bevor ich es vergiss, einen Tipp habe ich noch, habe ich immer gemacht mit den Synthes, mit den Armpads, weil du gesagt hast, dir taugen die langen so gut, wegen deinen Ellbogen, du kannst die Pads links und rechts vertauschen und nach hinten drehen. Dann ist die Ellbogenauflagefläche noch etwas weiter hinten. Das habe ich immer gemacht. Ich habe mir zum Beispiel kürzere Aufleger genommen, Small oder Medium, und habe die Pads nach hinten gedreht. Dann bin ich auch gut aufgelegen, habe aber nicht mehr so weit nach vorn strecken müssen. Das hat mir persönlich besseren Komfortboden immer.
Ja, also ich sitze jetzt, greife ihn nicht mehr hin. Also ich habe das wirklich montiert, habe mich draufgesetzt, bin 2 Stunden Grundlage am Ergometer gefahren und bin kein einziges Mal aus den Aufliegern raus. Das war wirklich eine Offenbarung. Also den Winter vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren oder schon noch länger her, vorm Run jedenfalls, da bin ich den ganzen Winter am Zeitfahrer gesessen und habe wirklich viel, fast bei jeder Session irgendwie herumgedoktert an der Sitzposition, Höhe, Vor-, Zurück, 1000 Spacer ausprobiert. Und da bin ich kein einziges Mal so gut drauf gesessen, dass ich 2 Stunden ohne Nacken, Rücken, Schulter, irgendwie weh, Hintern weh, Knie weh, 2 Stunden in der Position fahren hätte können. Und die habe ich draufgeschraubt mit dem 50 mm Spacern. Und ich greife da jetzt nicht mehr hin bis zum anderen Race. Das wird's werden, das wird der Feldtest. Und wenn das passt, dann, und ich mich dazu entscheide, beim TCR mit Auflieger zu fahren, dann werde ich vielleicht noch ein bisschen investieren, vielleicht in so Wireless Blips, dass ich da oben schalten kann. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Aber Zukunftsmusik, das ist jetzt einfach nur Stand jetzt, aber nachdem ich nach dem Three Peaks habe ich viel Kommentare gekriegt in beide Richtungen. Die anderen haben gesagt, super, ich brauche auch keine Auflieger, das funktioniert alles nicht, das ist alles ein Scheiß. Und sehr viele, die gesagt haben, probier es nochmal richtig. Du wirst sehen, es ist eine Offenbarung und jetzt werden wir schauen, wie es ausgeht.
Jetzt mit den Synthes aus den 90er Jahren probierst das richtig. Ja. Hey, aber apropos Innovationen, hast du schon mal gesehen, es kursiert jetzt irgendwo das neueste Produkt herum. Ist, glaube ich, nur so, ist noch nicht am Markt, aber ein voll integrierter Lenker, wo sogar ein Radlcomputer drinnen ist. Also nicht nur Vorbau Lenkerkombi, sondern auch das Display vom Computer eingebaut. Und ja, da wird viel kommentiert und viel diskutiert. Von wegen super Innovation, wunderschön, wahnsinnig cool, bis hin zu völlig unnötig. Und wohin soll das alles noch führen? Das braucht kein Mensch. Was machst, wenn du da unter das Radl hast? Du kannst nicht einmal den Computer mitnehmen. Was ist, wenn der Computer kaputt ist? Musst den ganzen Lenker einschicken. Es ist irre. Ich bin noch nicht der Fan davon. Ich bin generell bei Innovationen. Ich lehne mich mal zurück. Ich warte mal ab. Ich muss nicht der Erste sein, der es hat. Und wenn es ist etabliert, dann schaue ich mir es genauer an. Aber in dem Fall bin ich nicht ganz so optimistisch, dass das der Durchbruch werden wird.
Ja, also ich merke das, also seit meiner Fahrradbotenzeit, wo ich wirklich sehr, sehr viel selber geschraubt habe, mir kommt vor, dass das jetzt, also das ist kein neuer Trend und ich bin nicht der Erste, der das beobachtet und das ist nicht nur beim Rad so, aber es wird halt immer mehr versucht, irgendeinen eigenen Standard zu haben, dass es ja keine Kompatibilität mit anderen gibt. Weil früher hat es einfach Komponentenhersteller gegeben, die haben nur Teile gemacht, die du einfach an jedes Rad schrauben konntest. Es gibt es noch immer, wir haben von Synthes geredet, es gibt Ritchie, es gibt sie noch immer, aber es gibt immer weniger Räder, wo du das so klassisch einfach draufbauen kannst. Du möchtest dann einen Vorbau und da hast du einfach von einem Dritthersteller einen Vorbau gekauft und draufgeschraubt. Jetzt musst du schauen, dass das mit dem Lenker passt, dass das mit dem Gabelschaft Durchmesser passt und es ist alles nicht mehr so einfach, dass du einfach dir das selber zusammenschraubst, wie du das brauchst.
Ja, bin gespannt, was dann als nächstes kommt. Jetzt haben wir schon den Radlcomputer integriert in den Lenker. Vielleicht wird dann nochmal der Reifen integriert in die Felge. Wenn es dann defekt ist, kannst du dafür 2000 Euro ein neues Laufrad kaufen. Hat wahrscheinlich 3 Gramm weniger Gewicht und ist um 0,03% aerodynamischer. Und wie viel es kostet und wie kompliziert es dadurch wird, ist nicht wichtig. Offensichtlich. Manchmal kann man voll sicher und vor allem die Nachhaltigkeit, so ein bisschen Müll vermeiden, nicht unnötig Dinge verschwenden, das fällt mir halt in der Diskussion auch irgendwo. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Kurbel, wo Powermeter, großes und kleines Kettenblatt, alles in einem Teil vereint ist, wenn genau das kleine Kettenblatt verschlissen ist, muss ich alles zusammen tauschen. Das kann es doch nicht sein. Ich weigere mich gegen das, so gut es geht, ehrlich.
Ja, aber ich meine, wenn das kleine Kettenblatt verschlissen ist, dann
musst du sowas falsch machen.
Dann bist du bereit fürs Große, dann brauchst du dich nie mehr zurückschalten aufs Kleine.
Richtig.
Ja, also ja, 2 alte Männer trauern der Zeit von vor 20 Jahren hinterher. Ganz ein neues Konzept.
Werbung.
Bevor wir mit unserem Podcast angefangen haben, hast du dich an mich gewandt und gesagt, hey Flo, du hörst so viele Podcasts, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wo das ist. Ist das was Gescheites? Wie geht's da inzwischen? Hörst du inzwischen andere Podcasts oder produzierst du nur Podcasts?
Nein, ich bin echt ein großer Fan von Podcasts im Allgemeinen geworden. Also natürlich geht es bei meinem Hörverhalten sehr viel um Sport, aber ich mag auch sehr gern Themen rund um Wissenschaft, um Politik, um Geschichte oder einfach um Allgemeinbildung. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt.
Ist auch einer, wo ich ganz gern reinhöre und ich habe einen guten Freund von mir, der erzählt mir immer von dem Podcast und der hat auch einen Auftritt für ihn live bei uns im Heimatdorf organisiert und dann kommt immer so entschuldigend zu mir, ja, deinen habe ich leider nicht gehört, aber Erklär mir die Welt, das ist der beste Podcast. Und der feiert jetzt schon 7-jähriges Bestehen.
Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir einfach mal eine große Empfehlung ausrufen. Also Erklär mir die Welt hat jetzt zum Jubiläum ein besonderes Programm. Sie machen zur Feier des 7. Geburtstages machen sie 7 Folgen in 7 Tagen. Und die Themen sind wie immer bunt gestreut. Also zum Beispiel ein Astronaut erzählt über seine Reise ins All. Ein Astronom erklärt, was die Wissenschaft bereits über Außerirdische weiß. Eine LKW-Fahrerin gibt Einblicke in das Leben auf der Straße. Eine Mechanikerin erklärt ihre Radreise ganz durch Afrika. Also das höre ich immer sicher an.
Ja, und welche Folge immer jedenfalls anhören werde, weil ich bin zwar kein Wiener, aber vielleicht at heart, weil ich bin so ein bisschen morbide. Eine Bestatterin erklärt, wie man sich auf das eigene Begräbnis vorbereitet. Und die Folge werde ich immer jedenfalls anhören.
Ja, das Motto von diesem Podcast ist, die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen. Und das finde ich echt cool und kann nur sagen, hört's einmal rein.
Werbung Ende.
Was hast du sonst noch fürs Unknown Race vorbereitet? Ich habe bei meiner Ausrüstung ein bisschen was dazugelernt. Ich bin ja voriges Jahr beim Race Across Austria gestürzt. Nach 2 Stunden Vorzeit oder so. Es war dunkel, es war ein Radweg, es war Split auf der Straße, also kleine Steine und es war noch ein Hase, der quasi über die Straßen gerannt ist und mit dermaßen verschreckt hat.
Also hast du jetzt einen Besen mit?
Jetzt habe ich einen Besen mit, genau. Und einen Staubsauger. was ich daraus gelernt habe, ist, vielleicht wäre der Sturz in jedem Fall passiert, ich weiß es nicht, aber ich habe halt trotzdem Strom gespart, weil ich bin mit der Akkulampe gefahren. Ich habe die Supernova-Scheinwerfer, die sind großartig, die gibt es in Dynamo und in Akku-Version. Aber allein im Hinterkopf zu wissen, der Akku haltet nicht ewig. Du kommst 48 Stunden damit durch, wenn du ihn regelmäßig zurückschaltest. Aber wenn du ihn im Vollbetrieb hast, haltet er ein paar Stunden. Logisch. Und natürlich musst du überlegen, haushalten mit dem Strom, damit du nicht unterwegs eine leere Batterie hast. Weil Aufladen ist innerhalb von 1000 Kilometer eigentlich nicht nötig und du willst auch nicht unbedingt das schwere Ladegerät mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich in der Situation, wo der Sturz passiert ist, das Licht nicht voll aufgedreht gehabt. Ich werde das nicht mehr machen, ich werde jetzt immer mit Dynamo fahren, wirklich immer. Weil ich kann dann einfach permanent das Fernlicht einschalten, das starke, und muss nicht darauf achten, vielleicht muss ich beim Licht sparen, beim Strom sparen und dann doch irgendwie ein bisschen mehr Sturz gefahren haben an unübersichtlichen Stellen. Das ist einmal für mich eine wichtige Lektion gewesen. Also man kann immer diskutieren, Dynamo oder Batterie, betriebene Lichter. Der Dynamo nimmt da minimal ein paar Watt an Leistung ab, die er für die Stromproduktion braucht, hat aber im Endeffekt gewichtsmäßig vielleicht einen Vorteil, oder zumindest ist es ziemlich egal, weil natürlich der Dynamo hat ein bisschen mehr Gewicht, aber du brauchst keinen Akku und leistungsmäßig ist der Dynamo halt einfach länger und besser und du kannst da damit dein Radlcomputer, dein Handy aufladen und wahrscheinlich auch deinen Radlenker, falls du einen Computer hast, der im Lenker schon fix verbaut ist.
Ja, also du sparst da wahrscheinlich auch eine Powerbank an Gewicht. Also insgesamt, ich bin ja auch ein gebranntes Kind. Ich habe schon sehr viel Scheiße erlebt mit Lichtern. Letztes Jahr der Dynamo beim Three Peaks hat einwandfrei funktioniert, hat mich sofort überzeugt, obwohl ich lang an meinen Akkus festgehalten habe. Das werde ich jedenfalls wieder machen, vor allem jetzt im Mai. Es sind doch noch relativ lange Nächte. Das ist nicht Juli, August, wo die Nächte recht kurz sind, wo man wenig mit Licht fahren muss. Deswegen werde ich auch mit Dynamo fahren. Ansonsten es ist jetzt echt extrem wechselhaftes Wetter die ganze Zeit. Ich bin eher viel am Tüfteln, was die ideale Bekleidung sein wird. Ganze Beinlinge, gefütterte Beinlinge, vielleicht sogar nur Knielinge, gar nichts. Daunenjacke, Winterjacke, Regenjacke oder irgendeine Kombination davon. Die ganz warmen Handschuhe oder nur die Windstopper-Handschuhe oder nur die Neopren-Handschuhe. Das ist eher so das, was mir jetzt gerade am meisten beschäftigt.
Ich werde sicher wieder viel zu viel mit haben. Und irgendwie, ich glaube nicht, dass wir nach Süden fahren am Strand entlang. Irgendwie vermute ich schon, dass es viel Höhenmeter geben wird, dass es hoch aufgehen wird, dass es kalt werden wird. Und wenn du dann das Unknown Race voriges Jahr zurückdenkst, es sind Leute am Sölkpass stecken geblieben im Schnee. Es war der erste Checkpoint nach unten verlegt wegen Schneevorbauen oder wegen Wintersperre. Es war jetzt ein richtiger Wintereinbruch Ende April. Und ja, wenn es in Italien in die Alpen gehen sollte, ist das, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied wie voriges Jahr, wo der Start in Wien war und der südliche Checkpoint auch in Slowenien. Also auf das bereite ich mich vor, ja.
Also ich bin prinzipiell, wir haben ja schon ein paar Mal geschrieben und telefoniert, du bist ja da. Also die macht das Konzept ja komplett wahnsinnig. Also du bist ja da wirklich, sitzt auf Nadeln, weil du die echt nicht vorbereiten kannst. Mir entspannt es eher, weil ich gerade nicht die Zeit dafür habe, mich da groß vorzubereiten. Deswegen entspannt mich das einerseits, vor allem mit der Route. Ich gehe da hin mit meinem vollgeladenen Handy, nimm mal eine Stunde Zeit und schauen wir mal, wie ich zum ersten Checkpoint komme. Das entspannt mich eher. Mein Setup prinzipiell ist jetzt gut getestet. Das hat mir sehr viel gute Dienste erwiesen. Auch in wirklich schwierigen Bedingungen in Chile. Das war wirklich schlimmer, kann es fast nicht werden. Aber ja, also das entspannt mich. Aber was ich jetzt dann genau einpacken werde, das werden wir noch sehen.
Ich werde jetzt einmal eine Kategorie einspülen und dir dann sagen, was mir dazu einfällt.
Fail der Woche.
Ich würde sagen, Fail der Woche ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Ich würde eher sagen, gelungene Irreführung. Und zwar hast du das Posting gesehen von Robert Müller?
ja, und zwar gar nicht selber, sondern die Sabine hat mich darauf angesprochen. Aber ich war mir relativ sicher, dass es ein April-Scherz ist, gleich.
Ich habe Nachrichten gekriegt, mehrere, weil der Robert Müller wird auch beim Unknown Race mitfahren, steht auf der Starterliste. Und auf das freue ich mich schon. Ich hoffe, du auch. Das wird sicher genial. Und dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass der Robert Müller nicht beim Unknown Race fahren wird, weil er hat heute Folgendes gepostet. Ich habe es jetzt so frei übersetzt. Der Robert hat geschrieben, ich bin seit 26 Jahren auf der ganzen Welt Radrennen gefahren und er hat immer gewusst, eines Tages wird es enden. Und der Tag ist jetzt gekommen und schweren Herzens muss er uns im Prinzip mitteilen, dass er ab jetzt kein Radlfahrer mehr ist. Er hat Motivationsprobleme gehabt im Winter, er ist erschöpft, er braucht ein bisschen Pause und er hat keine Lust mehr auf steile Anstiege, Tage und Nächte durchzufahren und der ist bei schlechtem Wetter. Und wenn man die Freude an etwas verliert, ist es besser, es bleiben zu lassen. Er hat mit dem Radlfahren eine großartige Zeit seines Lebens gehabt und möchte keine einzige Erfahrung vermissen. Er bedankt sich bei alle und sagt, sein nächstes Abenteuer wird sein, er wird den Pacific Crest Trail, was auch immer das ist, zu Fuß gehen und wandern. Und es war so gut geschrieben, gell? Und ich kann mich absolut einversetzen, weil ich habe auch Momente, wo ich im Winter mit meiner Motivation hadere und wo ich mir denke, ist es wirklich sinnvoll? Vielleicht ist es genug, vielleicht sollte ich mir Radl einfach wegstellen und ganz was anderes tun in meinem Leben. Und dann immer wieder kommt die Motivation doch, gerade wenn ich an so Rennen denke, das möchte ich einfach weiterhin machen und so gut machen, wie es geht. Und das Training ist halt das Nötige, damit du dort dann gut bist. Aber er hat mir das irgendwie so geschrieben, ich glaube, ja, es ist soweit. Der Robert hört zum Radlfahren auf und es wird beim Unknown Race kein Matcherl geben mit ihm. Und dann erst in den Kommentaren habe ich gesehen, dass ganz viele Leute gesagt haben, hey, super, 1. April und das ist sicher kein Ernst und das ist sicher nur ein Scherz und es war tatsächlich so. Es war ein Scherz und ich bin komplett eingefallen.
Ja. Ich war mir relativ früh relativ sicher, weil diese Wanderung ja auch viel Training erfordern würde und da wird er wahrscheinlich mit seinem Badeschlappen nicht so weit kommen.
Flo, ich glaube, wir müssen übrigens Mikrofone einpacken, gell? Wir haben in Italien hoffentlich einmal die Möglichkeit, vielleicht können wir mit dem Robert, mit der Jana Kesenheimer, mit anderen, die mitfahren, uns unten irgendwie treffen und ein bisschen was aufnehmen, dass wir ein bisschen was für Sitzfleisch produzieren, das wäre cool.
Ja, und jetzt hast du das on-air gesagt, jetzt komm auch nicht mehr raus. Jetzt wird das fast erwartet von uns.
Ja, es könnte sein, dass es doch nicht geht, aber wir probieren es auf jeden Fall. Wir haben es ja schon
öfter probiert und einfach vorher nichts gesagt und dann hat keiner... War keiner enttäuscht, dass wir dann nichts aufgenommen haben. Also ich habe schon oft ein Mikro wohin mitgenommen und wieder mit heimgenommen.
Es könnte sein, dass der Lukas das jetzt ausschneidet. Wahrscheinlich wird er es nicht machen.
Jetzt haben wir so viel über mein Setup geredet. Wie schaut deins aus? Was ist die maximale Reifenbreite, die in dein Roubaix reinpasst?
Überhaupt keine Ahnung. Ich muss halt jetzt ehrlich gesagt auf der Website nachschauen. Ich weiß nur, das Roubaix ist wirklich ein gutes Radl und du kannst echt dicke Reifen einziehen. Viel, viel mehr Reifenbreite, als ich jemals fahren werde. Aber was ich heuer machen möchte, ist, bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt vorher schon sage, aber ich habe neue Reifen. Es gibt die Mondo-Reifen. Die gibt es ja seit letztem Jahr oder schon länger. Das sind wirklich auch in sehr vielen Tests und sehr viel erprobt worden im Tubeless-Setup. Also haben überall hervorragend abgeschnitten. Gibt es in 32 mm Breite, 35 mm Breite und jetzt gibt es auch mit Schläuchen. Und ich bin noch am Überlegen und am Testen. Ich werde auf jeden Fall den neuen Mondo-Reifen fahren in 32 mm. Es wird beim Unknown Race viel Asphalt geben, vielleicht ein bisschen Schotter, das weiß noch niemand. Und ob Schlauch oder Tubeless habe ich mich noch nicht fix entschieden. Ich bin nach wie vor, ich kriege ganz oft gut gemeinte Hinweise und Informationen, wie großartig und super Tubeless ist, aber halt das Interessante ist immer, wenn man mit Mechanikern redet oder Leute wirklich in der Reifenentwicklung arbeiten, die sagen, ja natürlich haben Schläuche nach wie vor die Berechtigung und haben auch ihre Vorteile. Es ist ganz lustig, also dass beides sinnvoll sein kann, ist meiner Meinung nach wie vor richtig. Und Tubeless ist halt sehr beliebt und wird sehr gepusht und hat, umso breiter die Reifen sind, umso mehr Vorteile. Aber am Rennrad ist es nicht so, dass es ausschließlich Vorteile hat. Und ja, ich ringe noch mit mir selber. Nach der endgültigen Entscheidung fürs Unknown Race habe ich zumindest schon die ersten Tests gemacht, bin mit den Reifen sehr zufrieden und dann werde ich weiterschauen fürs restliche Jahr. Und übrigens, ich glaube, ich habe das noch gar nicht offiziell gesagt, wir werden uns in Santiago de Compostela sehen. Also beim Transcontinental bin ich dabei, habe lange Zeit nachgedacht und trotzdem mich diese Fähre absolut abtörnt, werde ich mitfahren, weil die restliche Strecke einfach so spannend ist, weil das Teilnehmerfeld wieder so groß und stark sein wird und ja, von Spanien an die Donaumündung zu fahren zum Schwarzen Meer, sind komplett andere Strecken. Genau.
Ja, du musst die Fähre nicht nehmen, gell? Also, es ist kein.
Ich habe mir das schon ausgerechnet. 1500 Kilometer oder die Fähre. Legendär wäre es natürlich, wenn du 1500 Kilometer fährst und die Fähre nicht benutzt.
Und trotzdem in der Zeit finisht.
Ja, das würde ich mir zutrauen, aber ich würde halt gerne in der schnellsten Zeit finishen und das wird sicher sehr, sehr schwierig. Weil es kommt nicht nur dazu, dass es 1500 Kilometer länger wird, sondern alle anderen wahrscheinlich haben in der Zeit einfach, du bist 3 Tage unterwegs und andere sind 1,5 Tage sitzend irgendwo. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Es ist nicht nur, dass man 1500 Kilometer mehr zum Fahren hat, sondern 1,5 Tage weniger zum Sitzen und Regenerieren.
Ja, das muss man, es wird sehr spannend, also diese Fähre, die möglichst konsequent zu nutzen, wird wahrscheinlich auch noch eine Challenge sein, dass man, also ich kenne die Fähren nach Albanien nicht, ich kenne die Fähren von Italien nach Griechenland, sich dort häufig vernünftig zu ernähren, um gescheit zu regenerieren, schwierig.
Du kannst da nach Griechenland fahren mit der Fähre, ist erlaubt.
Ja.
Oder du kannst Robert Müller-Style machen, weil wir heute schon so oft von ihm geredet haben.
Ein Tretboot mieten?
Nein, auf der Fähre einschlafen, den Ausstieg verpassen und wieder retour fahren. Du fährst zurück nach Italien, dann hast du insgesamt wahrscheinlich 2 Tage Zeit zum Regenerieren.
Ja, viele Möglichkeiten, ja. Aber das ist Zukunftsmusik. Die aktuelle Musik ist die, dass du schon so ausschaust, als würdest du vom Stuhl kippen, nachdem du zwei Erdäpfel bis jetzt gegessen hast.
Ich habe heute einen Schur getrunken, tagsüber, um ein bisschen Energie zu haben. Ein Schurli Schoko, ein Schurli Vanille, 2 Erdäpfel und ja, jetzt wie ein Mörderhungerast. Mein Geruch ist nicht so gut wie deiner. Ich war noch nicht duschen.
Ich bin frisch geduscht.
Ich habe es gehört.
Ich ringe jetzt gerade noch mit mir, also bevor wir das jetzt wirklich beenden. Ich habe ja meine Coca-Cola-Sucht ist ja schon amtsbekannt, die habe ich schon lange eingestanden, aber um jetzt so ein bisschen runterzugehen, mich zu entwöhnen, habe ich jetzt diese kleinen Dosen, diese 1, also diese 150 Milliliter, trinke ich jetzt nur mehr eine am Tag statt einen halben Liter, nur mehr 150 Milliliter. Also das ist schon ein arger Entzug. Und ich stehe jetzt die ganze Zeit vor mir und ich denke mir, es ist 22.30 Uhr, soll ich den jetzt echt noch aufreißen und trinken vorm Schlafen gehen? Oder soll ich es mal aufgehalten, dann kann ich morgen zwei trinken.
Eine Wahnsinnsentscheidung. Und das Schöne ist, wenn man beim Unknown Racern in Italien tut, ist ja das Mutterland der winzigen Cola-Verpackungen. Ne? Da gibt's die Flaschen 0,2, die Minidosen.
Aber da brauche ich nicht überlegen, da ist klar, da gibt's immer nur die Entscheidung, ja, aber heute weiß ich nicht. Zähneputzt habe ich noch nicht, ich bin nur geduscht bis jetzt.
Aber was ich mir schon frei ist, nächste Woche haben wir noch eine Sonderepisode, sagen wir so, eine History-Episode aus gegebenem Anlass. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Ja, ich bin auch sehr gespannt schon drauf, weil ich selber wenig weiß und mich da überraschen lasse.
Auf das freue ich mich schon seit einem halben Jahr und wir haben uns gedacht, wann wird der richtige Zeitpunkt sein, und der richtige Zeitpunkt ist in einer Woche.
Und mehr verraten wir auch gar nicht.
Mehr haben wir nicht mehr zum Sagen heute.
Schön mit dem Cliffhanger beenden. Ja, danke, dass ihr durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt mehr gegessen als der Straps und habt das jetzt ein bisschen besser überstanden.
Mir fällt kein guter Abschluss ein.
Das war er, jetzt hast du ihn kaputt gemacht.
Ich muss also in die Küche und ich muss ins Boot.
Dann bis nächste Woche.
Podcast-Werkstatt.